Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet. Heute zum Thema zur Gebetswoche der Einheit der Christen mit Impressionen vom Andreasfest 2015 in Konstantinopel. Am Mikrofon begrüßen Sie aus dem Internationalen Theologischen Institut in Trumau Michaela Hastetter und
Kevin Lomitze.
Wir befinden uns mitten in der Gebetsoktave für die Einheit der Christen, die heuer unter dem Motto „Berufen die großen Taten des Herrn zu verkünden“ steht. Kardinal Kurt Koch, der Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, hat hierzu kürzlich in einem Interview gesagt: „Wir haben als Leitwort der Woche dieses schöne Wort gewählt, dass wir berufen sind, die Großtaten Gottes zu verkünden. In diesem Zusammenhang wird im biblischen Text gesagt, dass wir eine Zeit lang ausgeschlossen gewesen sind von der Barmherzigkeit, nun aber aus der Barmherzigkeit Gottes leben dürfen. Da haben wir, so der Kardinal weiter, eine schöne Koinzidenz mit dem Jubiläum der Barmherzigkeit. Und dieses Jubiläum ist ein Anlass, tiefer über die Mitte des christlichen Glaubens gemeinsam nachzudenken. Ökumene heißt ja nicht nur, über die schwierigen, uns noch trennenden Fragen zu diskutieren, sondern gemeinsam die Mitte und das Herz des christlichen Glaubens zu vertiefen. Dazu ist das heilige Jahr, das Jubiläum der Barmherzigkeit und die Einheitswoche eine gute Gelegenheit.“ Soweit der Kardinal. Doch ursprünglich war die Gebetsoktave für die Einheit der Christen gar keine katholische Initiative. Sie geht auf das Jahr 1909 zurück, als der ehemalige Anglikaner Paul Francis Watson und Gründer der Society of Atonement gemeinsam mit Laura White eine Gebetswoche zur Einheit der Christen organisierte. Schon ein Jahr später wird diese Gebetswoche von Papst Pius X. unterstützt und für gut geheißen. 1916 weitet sie Benedikt XV. Verbindlich auf die ganze Kirche aus und schreibt noch im selben Jahr einen apostolischen Brief mit einem Gebet für die Vereinigung mit den Christen des Orients. Bis heute wird die Gebetsoktave jährlich vom 18. Januar bis zum 25. Januar begangen. Mit diesen Eckdaten umfasst sie den Zeitraum nach dem alten Kalender von der Stuhlfeier Petri bis zur Bekehrung des Apostels Paulus, die heute noch im lateinischen Kalender am 25. Januar gefeiert wird. Untrennbar mit der Gebetsoktave für die Einheit der Christen ist der Name des französischen Priesters Abbé Paul Couturier verbunden. Sein Verdienst war es, die Gebetsoktave mit der Orthodoxie zu verbinden. Diese Oktave, die sich zunächst vor allem im anglikanisch-katholischen ökumenischen Dialog ausgebreitet hatte. 1933 organisierte Abbé Couturier in Lyon in Frankreich ein erstes feierliches Triduum als dreitägiges ökumenisches Gebetstreffen vom 20. bis 22. Januar mit Vorträgen und Gebetszeiten im Sinne einer geistlich-ökumenischen Pastoral. Wie kam es, dass sich Couturier so leidenschaftlich für das Gebet für die Einheit der Christen einsetzte? Schon 10 Jahre vor dieser Initiative war Couturier in Lyon nach ignatianischen Exerzitien durch die Anregung eines Jesuiten mit den verarmten, nach Frankreich geflohenen russischen Migranten der Oktoberrevolution 1917 in Kontakt gekommen, die ihm die Welt der Orthodoxie nahebrachten. 1932 begann die Frage der Einheit der Christen bei seinen Exerzitien im belgischen Benediktinerkloster Amiens-sur-Meuse existenziell zu werden. Nicht zuletzt durch die Erfahrung der byzantinischen Liturgie und den Kontakt mit dem Denken von Don Lambert Baudin, dem großen Liturgiker und Ökumeniker. Der Ausspruch Kardinal Merciers wird ihn fortan prägen. Um sich zu vereinen, muss man sich lieben. Um sich zu lieben, muss man sich kennenzulernen. Und um sich kennenzulernen, muss man zusammenkommen, um einander zu begegnen. Im Jahr darauf trifft Couturier erstmals mit dem russisch-orthodoxen Metropoliten für die russischen Exilanten, Eulogius Georgievski, zusammen, der maßgeblich an der Gründung des Ausbildungsinstituts für orthodoxe Theologie Saint-Serge in Paris beteiligt war. Aus diesem Institut sollten später große Ökumeniker hervorgehen, wie Schmemann, Florowski oder Meyendorff. Als im Januar 1934 dann zum zweiten Mal das Gebetstreffen in Lyon stattfand, wurde es auf eine ganze Woche ausgeweitet, mit Konferenzen, gemeinsamen Gebet, Ikonenausstellungen, byzantinischen Gesängen, was der Gebetswoche als einer öffentlich begangenen Gebetswoche der Einheit der Christen ihr eigentliches Gepräge geben sollte. Die Lyoner Gebetswoche entwickelte einen enormen Einfluss auf ganz Europa. Couturier hatte erkannt, dass das Gebet um die Einheit der Christen mit Nicht-Katholiken gebetet werden müsse, von denen aber nicht verlangt werden könne, dass sie um die Rückkehr zur Kirche von Rom beten könnten. Daher wurde das Gebet um die Einheit allgemeiner gehalten und um die Einheit der Christen in folgender Weise gebetet, nämlich wann Christus sie will und mit welchen Mitteln er sie herbeizuführen gedenkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Sendung Quellgrund eingeschaltet, heute zum Thema zur Gebetswoche der Einheit der Christen mit Impressionen vom Andreasfest 2015 in Konstantinopel. Eine zweite wichtige Errungenschaft Couturiers war es, dass er monastische Gemeinschaften für das Gebet um die Einheit und in besonderer Weise die Begleitung der Gebetswoche für die Einheit der Christen zu gewinnen vermochte. 1937 schreibt er hierfür Anfang Januar einen Brief an die der ökumenischen Bewegung offengesinnte Äbtissin Madre Pia Gulini, die damals in der Nähe von Rom das Trappistinnenkloster in Grotta Ferrata leitete. Um sie mit ihrer Gemeinschaft zum Gebet, zur Gebetswoche der Einheit der Christen einzuladen. Die Äbtissin liest seinen Brief am 17. Januar im Kapitel vor. Die schon betagte Mutter Immaculata Scalvini, die 78-jährige Dekanin des Klosters, bietet dem Herrn daraufhin ihr verbleibendes Leben als Trappistin als Lebensopfer für die Einheit der Christen an. Sie steht damit in der Traditionslinie der Lebensopferhingabe der heiligen Therese von Lisieux. Der Herr nimmt ihre Seele einen Monat nach Beendigung der Gebetswoche der Einheit am 25. Februar in Frieden auf. Und somit geht sie gewissermaßen als erste Märtyrerin für die Einheit der Christen in die Geschichte ein. Die Äbtissin berichtet Couturier am 17. Dezember desselben Jahres von den Ereignissen. Der Kontakt der Trappistinnen mit der anglikanischen Benediktinerabtei in Neschtom lässt Couturier die Idee vom unsichtbaren Kloster der Einheit der Christen entwickeln, dass der Heilige Geist am Erbauen sei und dass keine konfessionellen Grenzen mehr kenne. Ein Jahr später sendet Couturier eine erneute Einladung an Madre Pia zum Gebet für die Woche der Einheit der Christen. In diesen Januartagen des Jahres 1938 erfährt die erst 24-jährige, aus Sardinien stammende Schwester Maria Gabriella, dieser Trappistinnenabtei, den inneren Anstoß des Herrn, ihr Leben für die Einheit der Christen hinzugeben. Die Lebensopferhingabe der jungen Trappistin erfolgt in der Herzensstille zwischen ihr und Jesus Christus, ohne geschriebenen Akt. Im April desselben Jahres stellen sich bei der bis dahin mit einer außerordentlich robusten Gesundheit gesegneten jungen Sardinierin starke Schmerzen ein, die kurz darauf als Tuberkulose diagnostiziert werden. Ein Jahr später, am Gute-Hirten-Sonntag 1939, geht Schwester Maria Gabriella in die Ewigkeit ein. Am 25. Januar 1983, zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen, wird sie als Maria Gabriella dell'Unità, also als Maria Gabriella von der Einheit, von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen. 1995 erinnert Johannes Paul II. In seiner Ökumenik-Enzyklika Ut unum sint an diese Selige der Einheit und schreibt: Aufgrund ihrer Berufung zu einem Leben in Abgeschiedenheit von der Welt hat Schwester Maria Gabriella ihr Dasein der Meditation und dem Gebet mit dem Schwerpunkt auf dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums gewidmet und es für die Einheit der Christen dargebracht. Genau das ist der Ansatz und Kern jedes Gebetes, die totale und vorbehaltslose Hingabe des eigenen Lebens an den Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Das Beispiel von Schwester Maria Gabriella lehrt uns und lässt uns begreifen, dass es keine besonderen Zeiten, Situationen oder Orte gibt, um für die Einheit zu beten. Das Gebet Christi zum Vater ist Modell für alle, immer und an jedem Ort. Liebe Hörerinnen und Hörer, die hohe Bedeutung der Gebetsoktave für die Einheit der Christen lässt sich schließlich auch daran ablesen, dass der selige Papst Johannes der 23. 1959 am 25. Januar zum Abschluss der Weltgebetsoktave für die Einheit der Christen in St. Paul vor den Mauern das Zweite Vatikanische Konzil angekündigt hat, womit er das Anliegen des Konzils zuinnerst mit dem der Gebetsoktave verband, nämlich eine Initiative für die Einheit der gesamten Christenheit. Im Blick auf die Heiligen und ihre Fürsprache für dieses Ansinnen sagte Johannes der 23. damals wörtlich: Sie alle bitten wir um einen guten Anfang, Fortgang und glücklichen Erfolg dieser Vorsätze, für strenge Arbeit zur Erleuchtung, Erbauung und Freude des ganzen christlichen Volkes, sowie zu erneuter Einladung an die Gläubigen der getrennten Gemeinschaften, dass auch sie uns freundlich folgen mögen, in dem Suchen der Einheit und Gnade, wonach so viele Seelen von allen Enden der Erde sehnlich verlangen. Nun steht die Gebetswoche für die Einheit der Christen im Januar aber nicht isoliert im Kirchenjahr. Sie wird ergänzt durch vielfältige ökumenische Begegnungen durch das Jahr hindurch, von denen wir heute zur Verlebendigung und Neubelebung der christlichen Sorge für die Einheit eine besonders herausgreifen wollen. Den jährlichen Besuch der orthodoxen Kirche von einer römischen Delegation zum Andreasfest im Fanar in Konstantinopel, was im Folgenden in einen etwas größeren geschichtlichen Kontext eingebettet werden soll.
Für viele Christen ist in ihrem ökumenischen Gedächtnis bekannt, dass die Kirchenleiter und Kirchenvertreter des Westens, also der katholischen Kirche in Rom und der Kirche des byzantinischen Ostens in Konstantinopel, im heutigen Istanbul, einander aufgrund der unterschiedlichen Ursachen im Jahr 1054 gegenseitig anathematisiert, also sich beide großen Kirchen voneinander vor allem amtlich und eucharistisch getrennt haben. Trotz vieler Versuche zur Wiedergewinnung der Einheit beider Kirchen, wie zum Beispiel beim Konzil von Ferrara und Florenz im 15. Jahrhundert und so weiter, blieb die ersehnte Einheit unerreicht. Wenn man die Geschichte dieser Prozesse betrachtet, stellt man fest, dass die wichtigsten Ereignisse zur Wiedervereinigung beider Kirchen, also der orthodoxen und der katholischen, im 20. Jahrhundert begonnen haben. Hier sind unter anderem die theologisch-ökumenischen Konferenzen, orthodox-katholische Dialogskommissionen, Tagungen, persönliche Begegnungen und insgesamt der gegenseitige Austausch zu nennen. An dieser Stelle ist besonders anzumerken, dass auf diesem Gebiet auf die unmittelbaren Kontakte eine sehr effektive Rolle spielen, um gegenseitige Entfremdungen zu vermeiden und zu tilgen. Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien, schreibt darüber an einer Stelle: Die persönlichen Begegnungen sind die Bausteine, mit denen eine gute, lebendige Ökumene konstituiert wird. Ohne sie könnten die wissenschaftlichen Gespräche gar nicht gelingen. Zitat Ende. In diesem Sinne hat auch das Andreasfest in Konstantinopel, welches die griechisch-orthodoxe wie die römisch-katholische Kirche am 30. November feiert, eine sehr große ökumenische Bedeutung gewonnen und einen wichtigen Raum für den Besuch des Papstes bzw. des päpstlichen Gesandten geschaffen. Wie allgemein in der christlichen Welt bekannt ist, versteht sich der Bischof von Rom in der Nachfolge des Apostels Petrus. In gleicher Weise sieht sich der Bischof von Konstantinopel in der Nachfolge des Apostels Andreas, der als erster Bischof von Konstantinopel gesehen wird. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist eine Besuchstradition zwischen beiden Städten entstanden, dass nämlich zum Fest des Apostels Andreas der römische Papst als Nachfolger Petri den ökumenischen Patriarchen als Nachfolger des heiligen Andreas in Istanbul persönlich oder in Form einer Delegation besucht und umgekehrt zum Fest der Apostel Petrus und Paulus, der ökumenische Patriarch oder eine Delegation aus Konstantinopel, dem Papst in Rom seinen Besuch abstattet. Diese jährlichen Ereignisse Ende November und Ende Juni setzen einerseits ein Zeichen ökumenischer Verbundenheit, vertiefen die ökumenischen Beziehungen und andererseits unterstreichen sie das gute Einvernehmen, das bereits zwischen den beiden Kirchen besteht. der erste Papst, der vor nun fast 50 Jahren im Jahre 1967 auf Einladung von Patriarch Athenagoras einen Besuch in Konstantinopel machte, war Papst Paul VI. Es war der Papst, der mit dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras diese schon erwähnten Anathemata zwischen der römisch-katholischen und der griechisch-orthodoxen Kirche aufgehoben hat, was etwas später noch präziser geschildert wird. Bleiben wir aber zunächst bei den Anfängen der gegenseitigen Besuchstradition zum Andreasfest. Am 21. November 1969 schrieb Papst Paul VI. Einen liebevollen, brüderlichen Brief an Patriarch Athenagoras zum Fest des heiligen Andreas, der aber heute nur mehr wenigen bekannt ist. Paul VI. Wörtlich.
Seine Heiligkeit Athenagoras I., Erzbischof von Konstantinopel und ökumenischer Patriarch. Geliebter Bruder in Christus, wir möchten die Gelegenheit des Besuches unseres geliebten Bruders, des Kardinals Jan Willebrands, beim ökumenischen Patriarchat benutzen, um ihm diese Botschaft anzuvertrauen, die Ihnen von Neuem unsere Hochachtung und unsere lebhafte brüderliche Liebe aussprechen soll. Dieser Besuch entspricht unserem Wunsch, dass sich die Kontakte zwischen unseren Kirchen vertiefen und dafür zu sorgen, dass mit Eurer Heiligkeit periodisch all das besprochen wird, was unser Weiterschreiten zur Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft fördern kann. Wir sind glücklich, dass er am Fest des heiligen Andreas, des Patrons ihrer Kirche, stattfindet. Und wir können nicht umhin, bei diesem Anlass an die schöne Ikone zu erinnern, die Sie uns nach unserer Begegnung von Jerusalem geschenkt haben und die beiden Brüder Petrus und Andreas einander umarmend darstellt. Das ist ein ganzes Programm für uns selbst und unsere Kirchen, die mehr und mehr eines Herzens und eines Geistes miteinander ihrem Herrn dienen und seinen Willen heute erfüllen sollen. Möge Andreas, der erstberufene Apostel, diesen Besuch zu einem Anlass machen, diesen gemeinsamen Willen zu vertiefen, indem wir einander informieren und die nächsten Ziele bestimmen, die unsere Bestrebungen zu setzen sind. Im Voraus danken wir Eurer Heiligkeit für den Empfang, den Sie unserem Abgesandten bereiten werden. Und wir versichern Ihnen, dass wir tief mit Ihnen vereint bleiben in der Liebe Christi. Vatikanstadt, 21. November 1969. Paul VI.
10 Jahre später, also im Jahr 1979, war der nächste Papst, der den Fana, also den Sitz des ökumenischen Patriarchen in Konstantinopel besuchte und am Andreasfest in der Kirche des heiligen Georgs mit dem ökumenischen Patriarchen zusammen an der göttlichen Liturgie teilnahm, Johannes Paul II. Diese Tradition hielt auch sein Nachfolger, Papst Benedikt VI. Aufrecht, der im November 2006 die Türkei besuchte, wo er auch mit dem ökumenischen Patriarchen und dort anwesenden Bischöfen und Kirchenvertretern zusammen am Gottesdienst teilnahm. Nachdem Papst Benedikt und Patriarch Bartholomäus in brüderlicher Verbundenheit ihre Reden ausgetauscht hatten, hat der ökumenische Patriarch Bartholomäus Papst Benedikt ein kostbares Evangeliar als Geschenk übergeben, als Zeichen, dass beide dem einen Herrn unter demselben Wort Gottes dienen. Als Gegengeschenk hat Papst Benedikt dem Patriarchen einen Kelch überreicht, als Zeichen der Sehnsucht nach der vollen eucharistischen Einheit. Auf Einladung von Patriarch Bartholomäus reiste schließlich auch Papst Franziskus 2014 zum Andreasfest nach Konstantinopel. Seine Ansprache beim ökumenischen Gebet am Vorabend des Andreasfestes beendete Papst Franziskus damals mit der Bitte an den ökumenischen Patriarchen Bartholomäus, ihn und die Kirche von Rom zu segnen. Daraufhin neigte der Papst sein Haupt und ließ sich vom Patriarchen segnen. Die Begegnungen und Gottesdienste zum Andreasfest finden immer im Fanar in der Kirche des Heiligen Georgs statt. Bedauerlicherweise ist es nicht möglich, solche Besuche in der Mutterkirche der byzantinischen Orthodoxie in der Hagia Sophia zu begehen, da diese bedeutendste Kirche der byzantinischen Christenheit im Jahre 1453 durch die Eroberung der Osmanen zu ihrer Hauptmoschee umgewandelt wurde. Seit 1934 ist diese Kirche ein Museum. Am Andreasfest im vergangenen November durften Frau Dr. Michaela Hastetter und ich dank des Abtes Maximilian von Heiligenkreuz ein paar Tage in Istanbul sein, wo wir zusammen mit einer kleinen Gruppe aus Heiligenkreuz wichtige christliche Städte besuchen konnten. Wir haben unter anderem die große Kirche der Hagia Sophia besichtigt. Die Kirche, die auch in der Geschichte der georgisch-orthodoxen Kirche, der ich angehöre, eine besondere Stelle im Bereich der Theologie, Liturgie und Hymnographie einnimmt. Die zweite wichtige und eindrucksvolle Kirche, die wir besucht haben, war die Kirche der Hagia Irene. In dieser Kirche hat im Jahr 381 das zweite ökumenische Konzil stattgefunden. Dort wurde unter anderem die Gottheit des Heiligen Geistes bestätigt und das nizänische Symbolum zum Nizia-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis vervollständigt. Patriarch Bartholomäus hat für das Jahr 2016 in eben dieser Kirche der Hagia Irene die heilige und große panorthodoxe Synode geplant, wo unter anderem auch die Frage der Ökumene behandelt werden soll. Die Erwartungen an ein panorthodoxes Konzil sind deshalb nicht nur auf orthodoxer Seite, sondern auch seitens der katholischen Kirche groß. Das eigentliche Reiseziel unserer kleinen Gruppe in Istanbul war aber die göttliche Liturgie zum Andreasfest am 30. November, die mit der Vesper am Vorabend feierlich begann. Die Kirche des Heiligen Georg war an diesem Tag voll von orthodoxen Bischöfen, Priestern und Gläubigen, wie auch von Vertretern verschiedener Delegationen der unterschiedlichen Konfessionen. Rom wurde an diesem Festtag vom Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, vertreten, der eine Botschaft von Papst Franziskus nach der Liturgie verlesen hat. Darin sprach sich Papst Franziskus dafür aus, dass es zwischen Katholiken und Orthodoxen keine unüberwindlichen Streitfragen mehr gäbe. Der Weg zur vollen eucharistischen Einheit könne durch Gebet, Dialog und mit reinem Herzen gelingen. In Erinnerung an die Aufhebung der Exkommunikation vor 50 Jahren hätten Papst Paul VI. Und Patriarch Athenagoras nach Jahrhunderten der ein Seligkeit nach den Worten Jesu gehandelt, der die Einheit seiner Kirche wolle. Am 7. Dezember 1965 hatten Papst Paul VI. Und Patriarch Athenagoras in einer feierlichen Erklärung den wechselseitigen Bann aus dem Jahr 1054 zurückgenommen und aus dem Gedächtnis der beiden Kirchen getilgt und dazu den Willen zur Versöhnung bekundet. Seitdem, so Franziskus, sei die Ökumene weit vorangekommen. Gerade angesichts des terroristischen Blutvergießens in der Welt brauche diese, so Franziskus, das Zeugnis der Versöhnung und Vergebung. Der Papst versicherte dem ökumenischen Patriarchen seine brüderliche Liebe und spirituelle Nähe.
Das Gebet für die Einheit stellt auf allen Ebenen der Ökumene einen wichtigen Beitrag dar. In diese Gebetsgemeinschaft eintreten, bedeutet nach dem Testament Jesu zu handeln, der selbst darum vor seinem Leiden gebetet hat, dass alle eins seien. Zum Abschluss der Sendung können wir uns die Ermutigung zum Gebet für die Einheit der Christen aus einer Generalaudienz von Papst Benedikt in der Gebetsoktav 2008 in Erinnerung rufen, als er in Anlehnung an den Apostel Paulus sagte, womit wir diese Sendung beschließen wollen: Die Ratschläge, die der heilige Paulus den Thessalonichern gab, können auch heute das Verhalten der Christen im Bereich der ökumenischen Beziehungen inspirieren. Vor allem sagte er: Haltet Frieden untereinander und dann betet ohne Unterlass, dankt für alles. Nehmen auch wir diese dringende Mahnung des Apostels an, sowohl um dem Herrn für die erreichten Fortschritte in der ökumenischen Bewegung zu danken, als auch um die volle Einheit zu erreichen. Die Jungfrau Maria, Mutter der Kirche, erlange für alle Jünger ihres göttlichen Sohnes, dass sie so bald als möglich in Frieden und in gegenseitiger Liebe leben können, um so vor der ganzen Welt ein überzeugendes Zeugnis der Wiederversöhnung zu geben, um das Antlitz Gottes im Antlitz Christi zugänglich zu machen, der Gott mit uns ist, der Gott des Friedens und der Einheit.